und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Festgemeinde, der Predigttext zum heutigen ersten Weihnachtsfeiertag steht im Johannesevangelium. Ich lese aus Johannes 1, die Verse 16 und 17. Dort heißt es: Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade anstelle von Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Weihnachtsgnade Gottes. So lautet heute Morgen unser Predigtthema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt kommen. Die Weihnachtsgnade Gottes, Punkt 1 heute Morgen, ist keine grundsätzlich andere Gnade als die im sinaitischen Bund gegeben. Liebe Festgemeinde, der Evangelist Johannes spricht in unserem Textabschnitt hier von der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. So hatte Johannes selbst in Vers 14 dieses Geschehen von Weihnachten beschrieben. Der ewige Sohn Gottes nahm unsere menschliche Natur an. Er kam in unseren von Gott seit dem Sündenfall entfremdeten Zustand an Weihnachten. Dieses Geschehen bildet hier den Kontext für die Verse 16 und 17, den Kontext für unseren Predigttext. Und was unmittelbar ins Auge fällt ist, für Johannes hat diese Menschwerdung des Sohnes Gottes mit Gnade zu tun. Dreimal spricht er im Predigttext davon. Schauen wir nochmal hin, er sagt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade anstelle von Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Also für Johannes hatte ganz offensichtlich die Menschwerdung des Sohnes mit Gnade zu tun. Oder genauer ausgedrückt, das Geschehen der Menschwerdung hat ihn und andere Personen Gnade empfangen lassen. Er spricht ja davon, wir. Johannes meint hiermit im engeren Sinn zunächst sich und die anderen Apostel. Er meint die unmittelbaren Augenzeugen dieser Menschwerdung. Dann aber meint er sicher auch das erwählte Gottesvolk im Allgemeinen. Ihnen allen, Aposteln und Nichtaposteln, hat die Menschwerdung des Sohnes Gnade gebracht. So viel können wir schon hier festhalten. Aber was hier wichtig ist, Johannes spricht hier nicht nur von der Gnade der Menschwerdung, sondern er spricht hier von zweierlei Gnaden. Das wird deutlich, wenn wir auf die Formulierung von Vers 16 achten. Da ist von Gnade anstelle von Gnade die Rede. Die Übersetzung wird einige von euch irritiert haben. Sie wird euch komisch vorgekommen sein. Denn die gängigen Bibelübersetzungen ergeben diese Stelle anders wieder. Ich habe das mal untersucht. Luther, Elberfelder, Schlachter, Zürcher übersetzen hier mit Gnade um Gnade. Also zum Beispiel in der Luther 84, da heißt es, und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Oder die Gute Nachricht, die spricht hier von grenzenloser Güte. Und die Neue Genfer übersetzt mit Gnade und immer neu Gnade. Der transportierte Sinn all dieser Übersetzungen geht in die gleiche Richtung. Der fleischgewordene Gottessohn schenkte den Aposteln eine Gnade nach der anderen. Gnade um Gnade. Und das stimmt sicherlich auch. Ja, sicherlich haben die Apostel jede Menge Gnade von Jesus Christus empfangen. Und mit ihnen alle Christen. Ja, wir empfangen ja täglich Gnade von ihm. Aber das ist hier nicht gemeint. Das gibt der griechische Grundtext an dieser Stelle nicht her. Diesen Sinn hat Johannes hier nicht ausdrücken wollen. Ihm geht es um was anderes. Er sagt hier, in der Menschwerdung des Sohnes haben wir Gnade anstelle von Gnade empfangen. Da war eine erste Gnade und mit der Menschwerdung kam eine zweite Gnade. Dass Johannes das hier ausdrücken will, macht auch Vers 17 deutlich. Denn die Verse 16 und 17 sind eng miteinander verbunden. In unserer Übersetzung, wiedergegeben durch ein Denn am Beginn von Vers 17, schauen wir einmal hin. Johannes schreibt dort, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Verstehen wir, in Vers 16 nennt der Apostel zwei Gnaden und in Vers 17 bezeichnet er diese. Die erste Gnade war das durch Mose gegebene Gesetz und die zweite Gnade war die Menschwerdung des Sohnes an Weihnachten. Und worum es mir in diesem Predigtpunkt geht, Johannes spricht hier nicht von einem Gegensatz. Er bringt hier also nicht das sinaitische Gesetz und die Menschwerdung gegeneinander in Stellung. So als transportiere nur die Menschwerdung Gottes Gnade. Nein, in Vers 17 steht im Grundtext kein Aber. Und demzufolge ist hier nicht von einem Gegensatz die Rede. Zumindest nicht von einem grundsätzlichen. Ja, für Johannes ist beides Gnade. Gott hat seinem Volk Gnade gegeben. Sowohl im Gesetz vom Sinai als auch in der Menschwerdung des Sohnes. Die Weihnachtsgnade Gottes stellt insoweit nicht alles auf den Kopf. Sie ist nichts grundsätzlich anderes als die Gnade im sinaitischen Bund. Aber was ist sie nun? Was meint Johannes überhaupt, wenn er hier von Gnade spricht? Und inwiefern war diese Gnade im sinaitischen Bund schon vorhanden? Dies wollen wir im nächsten Predigtpunkt näher betrachten. Die Weihnachtsgnade Gottes, Punkt 2 heute Morgen, ist die Offenbarung der bedingungslosen Liebe und Freundlichkeit Gottes gegenüber seinem erwählten Volk. Also was hat Johannes hier vor Augen, wenn er von Gnade spricht? Interessant ist übrigens, dass Johannes diesen Begriff nur sehr, sehr sparsam verwendet. Ja, er verwendet ihn nur hier in den Versen 16, 17 und 14. Also an nur drei Stellen in seinem Evangelium. Gebraucht er hier diesen Begriff. Und umso wichtiger für uns ist zu wissen, was er damit meint. Was meint er mit Gnade oder Güte? Paulus verwendet den Begriff Gnade als Ausdruck für unverdiente Güte. So schreibt er beispielsweise in Epheser 2, Verse 8 und 9, eure Rettung ist wirkliche Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist ein Geschenk Gottes. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen. Ja, also für Paulus ist der Begriff Gnade unverdiente Güte. Etwas, was Gott einem unverdientermaßen schenkt. Johannes hat hier etwas anderes vor Augen, wenn er von Gnade spricht. Johannes denkt bei Gnade an Offenbarung. Er beschreibt so das in Weihnachten liegende Offenbarungshandeln Gottes. Ja, er beschreibt hier das in Weihnachten liegende Offenbarungshandeln Gottes. Und um das zu erklären, müssen wir etwas ausholen. Schauen wir noch einmal in Vers 14 desselben Kapitels. Ich zitierte diesen Vers vorhin schon und ich will es nochmal tun. Dort schrieb Johannes, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch vom Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Also Johannes beschreibt auch hier in Vers 14 die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Und er sagt, dieser Mensch, Jesus Christus, verkörperte in vollkommener Weise Gottes Herrlichkeit, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Ja, er war Träger dieser Herrlichkeit Gottes. In seinem Reden und Handeln tat sich Gottes Größe und Hoheit kund. Und dies einmal durch seine Wunder. In Johannes 2, Vers 11 schreibt Johannes, so vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Oder vor der Auferweckung des Lazarus, da sagt Jesus zur Schwester des Toten, zu Martha, Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Also durch die Auferweckung des Lazarus, durch dieses Wunderzeichen, offenbarte Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur in den Wunderzeichen offenbarte sich bei Jesus die Herrlichkeit Gottes. Also nicht nur in den Beweisen der göttlichen Macht. Nein, Jesus offenbarte Gottes Herrlichkeit auch und insbesondere in seinem Leiden. Dies macht Jesus selbst immer wieder deutlich. So sagt er in Johannes 12, Verse 23 und 24 angesichts seines nahenden Todes, er antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar werden. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Oder denken wir an die Situation, kurz nachdem der Satan Besitz von Judas ergriffen hatte. Als Judas den Kreis der Jünger verlassen hatte, um Jesus zu verraten. Da sagt Jesus zu den verbleibenden Jüngern, in Johannes 13, Vers 31, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit. Und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Wenn aber der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird Gott ihm dafür auch seine eigene Herrlichkeit schenken. Und das wird bald geschehen. Ja, der fleischgewordene Sohn war in vollkommener Weise Träger von Gottes Herrlichkeit. Er spiegelte Gottes Wesen wider, sowohl in seinen Wundern, als auch in seinem Leiden und in seinem Sterben. Ja, in höchster Art und Weise in seinem Leiden und in seinem Sterben. Vor allem dort am Kreuz offenbarte der Sohn die Herrlichkeit Gottes. Sein Wesen, seinen Charakter, so viel können wir hier schon mal festhalten. Aber das ist nicht alles. Johannes sagt uns hier noch mehr über die vom Sohn offenbarte Herrlichkeit Gottes. Er konkretisiert diese Herrlichkeit Gottes noch weiter. Er macht deutlich, wie diese Herrlichkeit Gottes aussieht. Ja, wodurch sie charakterisiert ist, ja, was diese Herrlichkeit Gottes ausmacht, was ihr Hauptmerkmal ist, könnte man sagen. Der Apostel tut das hier durch die Begriffe Gnade bzw. Gnade und Wahrheit. Diese gebraucht er in den Versen 14, 16 und 17. Und mit diesen charakterisiert er eben die in der Menschwerdung offenbarte Herrlichkeit Gottes. In Vers 14 spricht er von der Herrlichkeit und ergänzt, diese Herrlichkeit war voller Gnade und Wahrheit. In Vers 16 spricht er von der Fülle seines Reichtums. Damit ist hier die in der Menschwerdung offenbarte göttliche Herrlichkeit gemeint. Und er ergänzt eben, aus dieser Fülle, aus diesem reichen göttlichen Wesen haben wir Apostel Gnade empfangen. Und im Vers 17 spricht er wiederum von Gnade und Wahrheit. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Also Johannes bestimmt die vom Sohn offenbarte Herrlichkeit Gottes näher. Er bezeichnet sie als eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und er tut dies hier nicht zufällig, sondern absichtlich. Er will seine Leser hier auf den Lesungstext hinweisen, auf 2. Mose 33 und 34. Und ganz besonders auf 2. Mose 34, Vers 6. Wir hörten die ganze Passage in der Lesung. Dort bat Mose den Herrn, ihn den Glanz seiner Herrlichkeit schauen zu lassen. Und der Herr ging auf den Wunsch seines Dieners ein. Er gewährte ihm einen Blick auf den Glanz seiner Herrlichkeit. Gott kam in einer Wolke auf den Berg. Er stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Und während er an Mose vorüberzog, rief er, ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Vergebung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Der Herr gab Mose hier eine herrliche Offenbarung seiner selbst. Eine Offenbarung seiner Herrlichkeit, seines Wesens, seines innersten Charakters. Und was offenbart Gott da dem Mose? Ja, was nun kennzeichnet diese Herrlichkeit Gottes? Was macht diese aus? Antwort: die unermessliche, ja die überwältigende Liebe und Freundlichkeit Gottes gegenüber seinem Volk. Oder anders ausgedrückt, Gnade und Wahrheit, Güte und unbedingte Treue. Gott hegt überwältigende Liebe und Freundlichkeit gegenüber seinem Volk. Ja, er hegt seinem Volk gegenüber einen unauslöschlichen Heilswillen. Dies ist es, was hier in der Gottesoffenbarung in 2. Mose deutlich wird. Und dies ist es auch, was an vielen anderen Stellen im Alten Testament gesagt wird. Denken wir beispielsweise an Hosea 11. Dort sagt Gott über Israel und über sein Verhältnis zu ihm: Als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Dabei war ich es doch, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt und es auf den Armen getragen hatte. Aber sie erkannten nicht, dass ich mich so um sie kümmerte. Ich war zu ihnen wie jemand, der seinen Rind schonend am Strick zieht und es leitet. Mit Seilen der Liebe leitete ich sie. Ja, ich war zu ihnen wie die Landleute, die ihrem Rind das Joch anheben, damit es leichter fressen kann, die sich sogar bücken, um ihm sein Futter hinzuhalten. Deshalb hatten sie es nicht nötig, wieder nach Ägypten zurückzukehren. Aber zur Strafe für ihren Undank werden nun die Assyrer über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten und alle Schwätzer vernichten, die eigensinnige Pläne schmieden. Mein Volk kehrt nicht um und hält an seiner Auflehnung gegen mich fest. Sie rufen zum Baal, aber der kann ihnen nie und nimmer helfen. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel, wie die Städte Adma und Zeboim. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist die Reue in mir in Brand. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht um dich zu vernichten. Die Verbannten werden hinter mir herziehen. Wenn ich brülle wie ein Löwe, kommen sie zitternd über das Meer im Westen. Willig mir zu gehorchen, kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien, so wie eine Taube herbeigeflogen kommt. Ich bringe sie wieder in ihre Heimat, das sage ich, der Herr. Verstehen wir? Gott liebt sein Volk mit unermesslicher, überwältigender Liebe. Mit einer Liebe, die auch der Ungehorsam des Volkes nicht zu stoppen vermag. Ja, Gott straft sein Volk. Er straft es, jawohl. Hier bei Hosea durch die Assyrer. Er lässt ihnen nicht alles durchgehen, aber er verwirft sie nicht. Er hält an seiner Heilszusage ihnen gegenüber fest. Er ist dieser Heilszusage unbedingt treu. Er begegnet ihnen mit Gnade und Wahrheit. Ja, er agiert entsprechend seiner Selbstoffenbarung aus 2. Mose 33 und 34. Da sagt er: Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Und das bedeutet auch, im Letzten kommt es, auch wenn uns diese Aussage jetzt komisch vorkommen kann, im Letzten kommt es auf euren Gehorsam nicht an. Ich kann und werde meine Erwählten auch gegen ihren Ungehorsam selig machen. Ja, indem er sie ihm zum Gehorsam bringt und dafür sorgt, dass sie im Gehorsam sind, letzten Endes. Wir fassen zusammen. Die Herrlichkeit Gottes ist seine unermessliche Güte und Freundlichkeit gegenüber seinem Volk. Ja, sein unbedingter, nicht an Bedingungen geknüpfter Heilswille. Seine Gnade und Wahrheit. Das ist seine Herrlichkeit. Und genau diese Herrlichkeit ist in der Menschwerdung des Sohnes offenbar geworden. So sagt es hier Johannes, indem er eben hier diese Begriffe verwendet: Gnade und Wahrheit, und auf das Alte Testament und auf die Formulierung dort verweist. Diese Heilsliebe Gottes gegenüber seinem erwählten Volk, die eben schon im Alten Testament an der einen oder anderen Stelle offenbart wurde, eben im Zeitalter des Gesetzes. Und jetzt verstehen wir eben auch, was Johannes hier in Vers 16 meint. wenn er von zwei Gnaden spricht. Ja, wieso er das durch Mose vermittelte Gesetz Gnade nennen konnte. Weil bereits im Zeitalter des Gesetzes diese Liebe Gottes vorhanden war. Weil bereits unter dem Gesetz dieser Heilswille grundsätzlich wirksam war. Ja, Gott schon dort gemäß seiner Liebe gehandelt hat. Gott hat Israel, ich meine das wahre Israel, nicht verworfen. Das Israel nach dem Fleisch, das hat er verworfen. Aber nicht das Israel nach dem Geist. Nicht das wahre Israel. Dieses hat er durch alle Gerichte hindurch erhalten. Ja, diesem heiligen Überrest gegenüber hat er seine bedingungslose Heilszusage erfüllt. Ja, es ist wie im ersten Predigtpunkt dargestellt. Die Menschwerdung des Sohnes hat insoweit nichts Grundlegendes Neues gebracht. Gott hat auch schon im und unter dem Gesetz seinen Heilswillen offenbart. Die Weihnachtsgnade bringt grundsätzlich nichts anderes. Und da stellt sich die Frage, gibt es denn da gar keinen Unterschied? Ja, sieht Johannes zwischen Gesetz und Menschwerdung Christi keinerlei Verschiedenheit? Antwort, doch, die sieht er. Denn da bestehen bei aller Übereinstimmung doch gewaltige Unterschiede. Und diese wollen wir uns nun im dritten Predigtpunkt noch einmal anschauen. Die Weihnachtsgnade Gottes, Punkt 3 heute Morgen, ist von solch überragender und nicht zu überbietender Qualität, dass sie alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Ich lese uns noch einmal den Predigttext. Da heißt es, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade anstelle von Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Liebe Geschwister, wenn Johannes hier von Gnade spricht, meint er die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Eben dieser Herrlichkeit, die in der Liebe zu seinem erwählten Volk ihren Ausdruck findet. Und wir hatten gesehen, diese Gnade, diese Liebe war schon im Gesetz offenbar, war schon unter dem Gesetz wirksam. Und diese Gnade, diese Liebe nun wurde auch in der Menschwerdung des Sohnes offenkundig. Zwischen Gesetz und Menschwerdung des Sohnes besteht insoweit Übereinstimmung. Ja, das ist grundsätzlich keine andere Gnade. Beide Offenbarungen durchdrangen derselbe Geist. Beide Offenbarungen waren, wenn man so will, aus demselben Holz. Ja, zwei Offenbarungen, in denen Gott seine bedingungslose Liebe zu seinem Volk kundgetan hat. So macht es Johannes hier deutlich. Da ist Übereinstimmung. Aber Johannes sieht hier eben neben Übereinstimmung auch Unterschiede, deutliche sogar. In Vers 16 spricht er davon, dass die eine Gnade an die Stelle der anderen getreten ist. Dass die eine Offenbarung die andere ersetzt. Oder man könnte auch sagen, sie ablöst. Die bei der Menschwerdung des Sohnes, ja, die in der Menschwerdung des Sohnes liegende Offenbarung ist an die Stelle der Gesetzesoffenbarung getreten. Also Johannes sieht hier einen Unterschied, eine Abstufung. Es ist dieselbe Liebe, ja, aber dennoch ist hier auch Verschiedenheit. Und zwar ein qualitativer Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen Verheißung und Erfüllung. Um zu verstehen, was hier gemeint ist, lesen wir einmal zwei Stellen aus dem Johannesevangelium. Einmal Johannes 1, Vers 45. Dort hören wir von einem Gespräch zwischen Philippus und Nathanael. Und Philippus sagt da, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Und einige Kapitel weiter setzt sich Jesus mit den Pharisäern auseinander. Er tadelt sie wegen ihres fehlenden Glaubens in Bezug auf die Heilige Schrift. Und da sagt der Herr, wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr hofft. Verstehen wir, Mose hat von Jesus geschrieben. Mose und die mit ihm verbundene Offenbarung hat Jesus angekündigt. Sein Kommen, seine Menschwerdung. Ja, das ganze Gesetz weist auf das Weihnachtsgeschehen hin. Dass Gott seiner bedingungslosen Liebe zu seinem erwählten Volk einmal in vollkommener Weise Ausdruck verleihen wird. Dass er seinem erwählten Volk einmal Rettung verschaffen wird. Wirkliche, dauerhafte Rettung. Und genau das ist in der Menschwerdung des Sohnes geschehen. Genau das hat Gott an Weihnachten und dann später an Karfreitag und Ostern gewirkt. Er hat seine bedingungslose Liebe gegenüber seinem Volk zur Vollendung gebracht. Ja, diese Liebe war schon im sinaitischen Bund wirksam. Das hatten wir gesehen. Aber im alten Bund hatte diese Liebe eher prophetischen Charakter. Im alten Bund wartete diese Liebe noch auf ihre letzte Erfüllung. Denken wir an Hebräer 11, Verse 11 bis 14. Da sagt der Autor, jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist durch den vorderen Teil des Zeltes hindurchgegangen, des Zeltes, das größer und vollkommener ist, weil es nicht von Menschen errichtet wurde und das heißt, nicht zu dieser Welt gehört. Und er ist ein für allemal hineingegangen in das Eigentliche, das Himmlische, Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Oder hören wir auf Paulus in Römer 3, wie er die Offenbarung Gottes in der Menschwerdung beschreibt. Da sagt er, ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Und schließlich denken wir an die Weihnachtsgeschichte. Wir hörten gestern davon. Denken wir an die Worte des Engels in Lukas 2. Da sagt er, habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und später dann, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt, zu seinem Volk nämlich. Verstehen wir, in Jesus Christus, in seiner Menschwerdung hat Gott seine Liebe zum Ziel geführt. In diesem Werk hat er seine bedingungslose, seine freie Liebe zu seinem Volk verwirklicht. In Jesus Christus hat er ihr Heil gewirkt. In Jesus Christus, in der Menschwerdung, hat er sein Versprechen aus 2. Mose 33, 34 erfüllt. In der Menschwerdung des Sohnes ist sie geworden. Ja, da ist das Heil seines Volkes verwirklicht. Ja, wirklich verwirklicht, nicht nur möglich gemacht. Nein, verwirklicht. Gott sendet seinen Sohn, er wird Mensch, er lebt unter Menschen und er wirkt durch sein Leiden und Sterben ihr Heil. Er bewirkt das Heil seines erwählten Volkes. Ein Heil, das absolut sicher ist, das auch durch den Ungehorsam dieses Volkes nicht zu Fall gebracht werden kann, weil Gott selbst sein Volk in diesem Heil bewahrt. Oder wie Römer oder wie Paulus es in Römer 8 ausdrückt, Vers 30, die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ich komme zum Schluss. Liebe Gemeinde, das Weihnachtsgeschehen ist etwas ganz Besonderes, ist etwas absolut Überwältigendes. Denn in diesem Geschehen wird auf einmalige Weise Gottes Herrlichkeit offenbar. Diese Herrlichkeit, die in der bedingungslosen Liebe zu seinem Volk ihren Ausdruck findet. Ja, in der Menschwerdung seines Sohnes offenbart Gott in nie dagewesener Form seine Herrlichkeit, seine Liebe zu seinem erwählten Volk, zu den Menschen, die durch den Glauben mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Nur ihnen gilt Weihnachten. In der Menschwerdung macht er dieses Volk selig, bringt er dieses Volk in den Himmel. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Liebe um? Wie gehst du, wie gehe ich mit dieser Liebe um? Mose warf sich nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, nach der Offenbarung seiner Liebe anbetend nieder. wie viel mehr Grund haben wir angesichts der Weihnachtsgnade, den Herrn anzubeten? Hat er uns doch seine Herrlichkeit in weit größerem Ausmaß erwiesen. Ihm, diesem unermesslich gütigen und liebenden Gott, sei alle Ehre. Amen.